erste Name, den ich in der Früh, wenn ich aufwache, eigentlich denke und den ich ausspreche, genau aus den Gründen, die wir jetzt hier gehört haben, Jesus. Und vor seinem Namen muss alles andere fliehen und in seinem Namen haben wir den Sieg und Halleluja. Und das ist irgendwie, wenn man da in der Früh aufsteht und das Erste, das man denkt, ist Jesus. Jesus, ich preise dich. Jesus, ich danke dir für einen neuen Tag, für mein Leben, für alles, was heute passieren wird. Jesus, du sollst erhöht sein in meinem Leben und mit dir möchte ich meinen Tag beginnen. Amen. Noch bevor ich auf Social Media schaue, noch bevor ich irgendwo WhatsApp oder Instagram öffne, wer von euch weiß, was ein Selfie ist? Wer von euch hat schon mal ein Selfie gemacht? Wer von euch möchte jetzt gerade ein Selfie mit mir machen? Ich glaube, euch sieht man nicht so gut, aber mich sieht man sehr gut drauf. Wer von euch weiß, wie alt ich eigentlich bin? Ja, also zumindest, oh danke, zumindest bin ich alt genug, dass ich mein erstes Selfie in meinen 30ern gemacht habe. Ja, ich weiß, manche von euch denken sich jetzt, wie hat sie es nur geschafft? Wie hat sie es nur überlebt? Es war eine harte Zeit, muss ich euch sagen, weil damals, wie ich jung war, da hat sich keiner gedacht, naja, jetzt richte ich einfach mal die Kamera auf mich selber. Na, da hat man ja noch diese großen analogen Kameras gehabt, da musste man einen Film kaufen, den musste man einlegen und dann hatte man genau eine Chance. Ja? Dann hatte man genau eine Chance. Weil man konnte das dann nicht einfach löschen, sondern man musste dann den ganzen Film ausfotografieren, ihn einschicken, warten, bis er entwickelt ist und dann hat man die Fotos zurückbekommen. Also eine Chance. Und dann hat man so, einmal im Jahr ist dann der Schulfotograf gekommen, ja, oder der Kindergartenfotograf und dann musste man natürlich besonders gut aussehen, ja. Und besonders schön aussehen und da hatte dann die Mama so dieses weiße Krieg, diesen weißen Kragen, damit man besonders gut ausgeschaut hat und das Foto hat dann ungefähr so ausgesehen. Und da hatte ich dann auch schon mein erstes Fototrauma. Da hatte ich dann schon mein erstes Fototrauma mit ungefähr, weiß ich nicht, 4 Jahren, aber dank der Selfie-Mania heutzutage habe ich das überwunden und bin auch voll im Geschäft mit Selfies und habe mich so ein bisschen schlau gemacht und bin draufgekommen, es werden am Tag 93 Millionen Selfies gemacht. 93 Millionen und so ein durchschnittlicher Mensch macht ungefähr 25.000 Selfies von sich, so in seinem Leben, ne? Und jetzt machen wir diese Selfies ja nicht für uns, oder? Also wir machen die ja nicht, damit wir sie uns dann selber irgendwo anschauen können, oder? Sondern normalerweise wollen wir ja, dass die ganze Welt die Selfies sieht, oder? Zumindest viele, ja? Und dass wir viele Followers dann bekommen und so weiter. Und diejenigen von euch, die so auf Social Media unterwegs sind, die wissen ja, dass man auch nicht einfach nur ein Bild macht und das dann postet, oder? Sondern man legt ja einen Filter drüber. Also für all diejenigen, die es nicht wissen, man nimmt ein Bild von sich und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann so einen Filter drüber legen. Das Bild wird dann weicher, bunter, härter, dünkler, ich weiß nicht was. Aber früher hat man sich halt einfach den Pickel ausdrücken müssen und die Augenringe wegschminken. Heutzutage legt man einen Filter drüber, ja? So, und man bekommt dann so ein bisschen halt ein verzerrtes Bild, ne? Vom Original. Es ist nicht mehr so ganz das Echte da. Und man postet das dann. Und man schaut natürlich auch die Bilder von den anderen, oder? Und man beginnt so ein bisschen sich in einen Spiegel zu schauen, oder? Und dieser Spiegel kreiert Identität, Dazugehörigkeit, Annahme, Bestätigung, was auch immer. Aber du schaust halt nicht so wirklich in das scharfe Bild, sondern du schaust halt in etwas hinein, das andere oder du selbst kreieren möchten und diesen Kontext rundherum, oder? Weil das Bild ist ja nur eine Momentaufnahme. Und niemand, der das sieht, weiß so wirklich, was dahinter steht. Niemand weiß so wirklich, wie sich die Person eigentlich tatsächlich wirklich fühlt, wonach sich die Person sehnt, oder? Wonach sie sucht, was sie braucht. Und wir alle sehnen uns ja nach dieser Connection oder nach dieser Verbindung, nach dieser sicheren, nach diesem sicheren Platz, nach diesem sicheren Ort, wo wir selbst sein können. Aber wir haben eine Welt kreiert, wo wir in einen verzerrten Spiegel hineinschauen. Und diese Filter, die es da heutzutage gibt, das ist ja nicht eine Erfindung von uns. Ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Erfindung unserer Generation oder von Social Media. Diese Filter gab es eigentlich seit Anbeginn der Menschheit. Und wir wollen uns anschauen, was das Wort dazu sagt, oder? Zu diesen Filtern, die wir seit Anbeginn der Menschheit finden. Und zwar im 2. Korintherbrief 3, 13 bis 18 heißt es: Wir sind nicht wie Mose, der sein Gesicht verhüllte, damit das Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Das ist ein bisschen herausgenommen aus einem alttestamentarischen Kontext. Der Kontext ist, Mose ging auf den Berg und hat 40 Tage und 40 Nächte dort verbracht und hat das Gesetz, die 10 Gebote und das Gesetz bekommen. Aber er war in dieser Gegenwart Gottes, er war in der Herrlichkeit Gottes. Und wie er heruntergekommen ist, hat sein Gesicht gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Und er musste es verhüllen. Und wisst ihr warum? Weil es keine Herrlichkeit war, die geblieben ist, sondern eine Herrlichkeit, die vergangen ist. Und das ist ein Bild auch für das, was kommen wird, nämlich eine Herrlichkeit, die bleibt. Aber bei ihm war es nur temporär. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die er wiedergespiegelt hat, ist vergangen. Und deswegen hat er sein Gesicht verhüllt. Und Paulus im Neuen Testament nimmt diese Geschichte und baut sozusagen von dieser Geschichte eine Brücke zur gesamten Menschheit. Und er sagt, doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert. Und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier oder ein Filter über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier, dieser Filter kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Moses lesen, durch diesen Schleier verhüllt, sodass sie nicht verstehen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wenn sich jemand Jesus Christus zuwendet, dann wird dieser Schleier, dann wird dieser Filter weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist oder wo auch immer der Geist Herr ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also genauso, wie wir heutzutage einen Filter über unsere Bilder legen, genauso hat die Sünde einen Filter über die Menschen gelegt. Die Sünde hat uns von Gott getrennt. Und wir werden später noch viel genauer darauf eingehen. Aber sie hat einen Filter über unser Leben gelegt. Und dieser Filter lässt einiges schöner ausschauen, lässt einiges leichter ausschauen, lässt einiges angenehmer erscheinen oder er lässt auch einiges einfach freier ausschauen, oder? Wir sehnen uns nach dieser Freiheit und der Filter der Sünde lässt viele Dinge sehr frei, sehr einfach, sehr gut aussehen. Aber wisst ihr was? Er zeigt nicht das Original. Er verdeckt das Originalbild. Er zeigt uns nur eine Verzerrung. Er zeigt uns nur etwas, das eigentlich nicht echt ist, das vorgetäuscht ist. Und nur, sagt diese Stelle, nur indem wir uns Jesus Christus zuwenden, nur indem wir uns im Glauben an Jesus zuwenden, kann dieser Filter von unserem Leben genommen werden und können wir das Original wirklich entdecken und kennenlernen und verstehen, wer wir denn eigentlich im Original sind. Und genau darauf werden wir jetzt eingehen. Aber jetzt sind vielleicht einige da und die sagen, ja, aber ich habe schon vor Jahren mich Jesus zugewandt. Ich habe schon vor Jahren im Glauben Jesus als meinen Erlöser angenommen und trotzdem habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass ich mein Leben wie durch einen Filter sehe, nicht so wirklich scharf und nicht so wirklich real und nicht so wirklich erfüllend und mir fehlt die Freude und mir fehlt der Friede und ich weiß eigentlich nicht so genau, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ja, ja, das kenne ich auch. Und wisst ihr, was das ist? Das sind die Überbleibseln. Das sind die Überbleibsel einer alten Natur, die wir mal hatten. Das sind Überbleibsel aus unserer Vergangenheit. Das Wort sagt uns, dass wenn wir uns Jesus Christus zuwenden, sind wir eine komplett neue Schöpfung. Wir haben das volle Potenzial des Originals, aber wir haben noch unser altes Denken. Wir haben noch unsere alten Haltungen. Wir haben noch unsere alten Verhaltensweisen. All diese Dinge, die hängen uns noch an. Und all das muss erneuert werden. All das muss gereinigt werden. All das muss verändert werden. Und deswegen kommt es uns manchmal so vor, als würden wir eigentlich noch in dem Alten leben. Aber das Wort ist so klar. Du hast das volle Potenzial des Originals. Und das schauen wir uns jetzt an. Die Decke startet ja nicht, oder dieser Filter, der startet ja nicht bei Moses, sondern der startet ja wann? Wann kommt dieser Filter in die Geschichte der Menschheit hinein? Bei Adam und Eva, genau. Und da schauen wir jetzt hin. Im 1. Mose 1, 26 bis 28 heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Da sehen wir das Originalbild. Da sehen wir, wie der Mensch eigentlich ausgesehen hat und wie der Mensch eigentlich aussehen soll. Und ich sehe vier Charakteristika in diesem Text, die dieses Originalbild charakterisieren. Und zwar, das erste ist, Gott gibt ihnen Identität. Oder wir wurden nach seinem Bild geschaffen. Gott gibt ihnen Identität und das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist das Grundlegendste im Leben eines Menschen, dass er weiß, dass er irgendwo einen sicheren Ort hat, dass er diese sichere Bindung hat, dass er einen Platz hat, an dem er weiß, dass er bedingungslos geliebt wird. Ein Kind, ein Baby braucht einen Ort, wo es einfach bedingungslos angenommen wird, wo es einfach weiß, da bin ich in Sicherheit, da passiert mir nichts, da werde ich beschützt, da werde ich geliebt, da werde ich genährt, da sind meine Bedürfnisse erfüllt und vor allem weiß ich, dass ich dazugehöre, dass das mein Platz ist, dass ich da einfach angebunden bin. Und genau das gibt ihnen Gott hier. Er schenkt ihnen Identität, er schenkt ihnen eines der tiefsten Grundbedürfnisse des Menschen. Und wisst ihr, Identität ist eine Sicherheit, die aus einer Gewissheit herauskommt. Dieser Gewissheit, dass ich so, wie ich bin, okay bin. Dass ich so, wie ich bin, gewollt bin. Dass ich so, wie ich bin, von Gott geschaffen und angenommen wurde. Und ich soll nicht anders sein. Das ist eine Gewissheit, die einem Menschen im Leben Sicherheit gibt. Sicherheit gibt, dass er eben sozusagen einen Plan in seinem Leben hat, den er erfüllen kann, ohne sich ständig fragen zu müssen, bin ich hier richtig? Bin ich hier gewollt? Bin ich hier angenommen? Bin ich hier geliebt? Sollte ich besser woanders hin? Nein, Er gibt ihnen diese Identität. Er gibt ihnen diese Identität als Kinder Gottes, einen sicheren Ort, wo sie so sein können, wie sie geschaffen wurden. Das Zweite, das er ihnen hier gibt, ist Autorität. Er sagt, sie sollen herrschen über und das, über die ganze Welt. Das ist ihr Autoritätsbereich. Und ich weiß, Autorität ist heutzutage ein bisschen negativ behaftet. Aber was er sagt ist, hey, das ist euer Einflussbereich. Ihr wisst, wer ihr seid und das ist euer Einflussbereich. Das gebe ich euch. Das ist mein Wille, dass ihr darin herrscht, dass ihr das verwaltet, dass ihr das, dass ihr da einfach sozusagen eure Arbeit verrichtet. Das gehört euch. Er gibt ihnen Autorität. Das Dritte, was er ihnen gibt, ist Segen. Er segnet sie. Und Segen, wir sagen das oftmals so leicht, ja, sei gesegnet, bless you. Aber was ist denn Segen? Segen ist eigentlich, wenn du das Wort Gottes, das Leben und Glauben in sich trägt, über einen Menschen aussprichst oder in das Leben eines Menschen hineinsprichst. Weißt du warum? Weil die Bibel sagt, dass das Wort, das ausgesandt ist, das vollbringt, wozu es ausgesandt ist. Das heißt, wenn du da eine Zusage, eine Verheißung, ein Bibelvers in das Leben eines Menschen hineinsprichst und ihn damit segnest, dann passiert etwas in der geistlichen Welt. Dann passiert etwas, weil dieses Wort, das du aussendest, das tut, wozu es ausgesendet wurde. Ich segne dich mit Gesundheit. Ich segne dich mit der Freude Gottes. Ich segne dich mit Frieden, der dir zusteht als Kind Gottes. Es tut etwas im Geistlichen. Und genau das macht er. Er segnet sie mit seinem Wort, mit seinen Zusagen, mit seinen Verheißungen und dafür positioniert er sie, dass sie Erfolg haben in dem, was sie tun. Und das heißt, das Vierte, was er ihnen gibt, ist Sinn im Leben. Dadurch, weil sie wissen, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, worüber ich Autorität habe und ich habe den Segen Gottes. Ich habe dieses Wort, das in mein Leben hineingesprochen wurde und vollbringen wird, wozu es ausgesandt wurde. Und für mich klingt das nach einer ziemlichen Erfolgsstory eigentlich. Also das war, glaube ich, so der Instagram-Post ihres Lebens, würde ich mal sagen. Ja? Und man könnte sagen, die ganze Menschheit wäre ihnen da gefolgt. Ja? Ist ihnen dann leider auch. Aber es hat halt dann leider nicht so geendet, wie es begonnen hat. Ja? Und wir schauen uns an, was denn passiert ist und warum das, was passiert ist, passiert ist. Im 1. Mose 3, 8 heißt es, und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Für mich klingt das, als wäre da ein ziemlicher Filter eingezogen, auch über dem Originalbild, oder? Sie verstecken sich vor Gott, sie ziehen sich zurück, sie versuchen etwas, das eigentlich sehr, sehr schön war, selbst zu korrigieren, selbst zu richten, selbst irgendwie zu bearbeiten, oder? Und die Frage ist, was ist denn überhaupt passiert da? Und warum ist es denn überhaupt passiert, dass so ein Filter in die ganze Menschheit eingezogen ist, dass dieser Filter der Sünde eingezogen ist. Und wir lesen die ganze Geschichte und da heißt es im 1. Mose 3, 1 bis 10. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Bäumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Die Schlange ist hier ein Bild für den Teufel. Und meine Frage ist: Was wollte der Teufel? Was will er? Was wollte er damals? Aber warum? Genau. Was er wollte, war Autorität. Oder? Er wollte der Fürst, der König über den Herrschaftsbereich, sein, den Adam und Eva hatte. Aber er war auch nicht dumm. Er wusste, er kann nicht einfach hingehen und sie knebeln und irgendwo aus dem Garten schleifen und sie in irgendein Eck werfen und er ist der Herrscher. Er wusste, okay, das wird nicht funktionieren, das geht nicht. Er wusste, dass sie ihm freiwillig diese Autorität übergeben müssen. So, jetzt hat er sich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Er wusste, dass Adam und Eva Identität, Autorität, Segen und Sinn im Leben von Gott haben. Er wusste, dass sie ganz eng mit Gott waren, oder? Und wodurch waren sie denn so eng mit Gott? Was war die Verbindung zwischen ihnen und Gott? Der Glaube. Der Glaube. Und der Teufel wusste, das muss ich durchtrennen. Das muss ich abschneiden. Da muss ich durchgehen. Aber wie? Er wusste auch, dass der Glaube woraus kommt? Aus dem Wort. Genau, der Glaube kommt aus dem Wort. Das heißt, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes in Römer 10, 17. Das heißt, er wusste, dass der Same des Glaubens liegt im Wort. Und er wusste auch, dass Adam und Eva mit Gott durch den Glauben verbunden sind. Und er wusste, dass er diesen Glauben sozusagen umlenken muss, dass sie etwas anderes glauben. Also was hat der Teufel im Leben von Adam und Eva angegriffen? Nein, fast. Woraus kommt der Glaube? Aus dem Wort. Der Teufel hat das Wort Gottes im Leben von Adam und Eva angegriffen. Genau. Und er wusste aber, wir haben gesagt, sie müssen es freiwillig tun. Das heißt, er hat eine Einladung gebraucht. Er hat eine Einladung von Adam und Eva gebraucht, überhaupt da hineinzukommen in ihr Leben. Und was ist diese Einladung? Was war diese Einladung? Was ist diese Einladung heute noch? Es ist der Zweifel. Es ist der Zweifel. Und genau das war seine Strategie. Er hat das Wort Gottes im Leben von der Eva angegriffen. Und zwar indem er gesagt hat, ja, sollte Gott gesagt haben? Er hat sie getestet. Er hat getestet, ist das Wort, das Gott gesprochen hat, wirklich ihres? Hat sie es zu ihrer Realität gemacht? Ist es in ihr eingewurzelt, einzementiert? Ist es wirklich ihres? Steht sie darauf? Weil wenn sie geantwortet hätte, ja, Gott hat gesagt und ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat und davon werde ich mich nicht abbringen lassen und du kannst gehen, hätte er gehen können. Aber sie hat sich auf eine Diskussion eingelassen und sie hat dem Teufel gesagt, was sie vom Wort Gottes weiß. Und der hat sofort gesehen, na, sie weiß ein bisschen was. Sie weiß einen Teil des Wortes Gottes, aber es ist nicht ihres. Sie hat es nicht zu ihrem gemacht. Sie steht nicht drauf. Es ist nicht verwurzelt in ihr. Und der Teufel hat nur eine Waffe gegen uns. Und das ist auch heute noch so. Das war damals und heute so. Und das ist die List, die Täuschung und der Betrug. Und wie er gemerkt hat, dass Eva nicht ganz feststeht auf dem Wort, Weil wir können lesen, ihr könnt es nachlesen, im zweiten Kapitel, da steht, was Gott genau gesagt hat. Und das, was sie hier wiederholt, weicht ab davon. Und das hat der Teufel gemerkt. Und das war, boom, full kill. Ja. Unwissenheit oder so ein bisschen Unsicherheit, Zweifel ist eine Einladung, dass er voll reinkommt. Und was hat er gemacht? Er hat einen Filter über die Wahrheit gelegt. Und er hat sie ein bisschen schöner, ein bisschen netter, ein bisschen angenehmer gemacht, oder? Gott hat... Na, machen wir es anders. Wodurch hatten Adam und Eva Zugang zum Leben im Überfluss im Paradies? Wir haben es schon beantwortet. Wodurch hatten sie diesen Zugang zum Leben im Überfluss im Paradies? Ja, durch das Wort Gottes und den Glauben. Er hat ein Wort aufgerichtet im Paradies. Und das hat gelautet, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das war das Wort, das hat er aufgerichtet hier im Paradies. Glaubst du's, lebst du. Glaubst du's nicht, stirbst du. Im Wort liegt der Glaube. Alles, was Adam und Eva tun hätten müssen, wäre, dieses Wort zu nehmen und es zu ihrem zu machen und zu sagen, mein Gott hat gesagt. Und vielleicht nachfragen, Gemeinschaft mit Gott haben. Sie haben damals nicht den Heiligen Geist gehabt. Die sind mit Gott direkt im Garten gegangen und die konnten Zeit mit ihm verbringen und die konnten sein Wort hinterfragen mit ihm. Sie konnten ihm bitten, dass er das Wort erklärt, so dass es immer mehr für sie wird, dass es immer mehr in sie eindringt, dass es immer mehr ihres wird. Und es ist eigentlich gar nicht schwer, oder? Zu tun, was er hier sagt, ist eigentlich ganz einfach. Und trotzdem, wenn das Wort Gottes nicht unser ist, wenn das Wort Gottes nicht offenbart ist in unserem Leben, findet der Teufel immer, immer einen Weg, einen Zweifel zu sehen. Und wir sehen, wie die Geschichte geändert hat. Der Teufel hat einen Filter über die Wahrheit gelegt. Das war damals so und das ist heute so. Er hat einen Filter über die Wahrheit gelegt und die Wahrheit war immer noch da. Aber sie war ein bisschen netter, ein bisschen schöner, ein bisschen angenehmer und somit ist sie zur Lüge geworden. Und sie haben nicht mehr Gott geglaubt, sondern sie haben dem Teufel geglaubt. Und somit war der Glaube durchgeschnitten und sie waren von Gott getrennt und sie haben dem Teufel ihre Autorität über diese Welt gegeben. Und somit musste Gott sie aus seinem Angesicht verbannen, sozusagen, weil sie waren getrennt von ihm. Sie hatten nicht mehr das gleiche Herz wie er. Sie waren nicht mehr von der gleichen Art wie Gott. Sie hatten nicht mehr seine Natur. Sie konnten mit ihm nicht mehr direkt in dieser Gemeinschaft stehen. Und sie waren von ihm getrennt. Und jetzt sehen wir, in der Bibel, viele von euch wissen ja, die Bibel hat zwei Teile. Diejenigen, die es nicht von euch wissen, wir haben das Alte Testament und wir haben das Neue Testament. Und ich habe oft gehört und auch ich habe mich oft gefragt, ja, sind das zwei unterschiedliche, oder wie soll man das besser sagen, hat sich Gott verändert? Vom Alten zum Neuen Testament. Im Alten Testament erscheint da dieser rachsüchtige Gott, dieser böse Gott, dieser Gott, der die Menschen eigentlich vernichten möchte. Und dann plötzlich im Neuen Testament dieser Gott, der liebt und der fürsorglich ist und dieser Vater ist, der voller Gnade ist. Und man wundert sich, oder? Wenn man das Alte Testament liest und wenn man das Neue Testament liest, was ist mit Gott passiert? Hat er sich so verändert? Ist er einmal so und einmal so? Wie kann ich wissen, dass er bei mir, was mache ich, wenn ich sündig, vielleicht kommt dann der Blitz? Oder vergibt er mir? Ich weiß nicht, weil irgendwie sieht es so aus, als wäre es nicht derselbe Gott. Jetzt frage ich dich, wer hat sich verändert, als der Mensch von Gott getrennt wurde? Gott oder der Mensch? Der Mensch hat sich verändert. Der Mensch hat eine neue Natur angenommen. Der Mensch war nicht mehr von der gleichen Art wie Gott. Er hatte nicht mehr das Herz Gottes. Er war einfach anders. Und ich gebe euch ein Beispiel. Ja? Und ich weiß, es hinkt ein bisschen und ihr dürft mir nicht böse sein. Okay? Aber ich finde einfach, es erklärt so gut, was ich sagen möchte. Okay? Stell dir vor, du kriegst ein Hündchen. So einen kleinen Hund. Ganz süß. Und du freust dich total und du liebst dein Hündchen auch total, ja? Weil es ist ja auch total süß. Und alles, was du möchtest, ist, dass dein kleines Hündchen zu einem großen Hund wird, dein Begleiter ein Leben lang ist und du einfach viel Freude mit deinem Hund hast. Und du liebst diesen Hund. Also was wirst du machen? Du wirst diesen Hund erziehen, oder? Weil dieser Hund weiß nicht, dass man nicht über die Straße laufen darf, ja? Weil da könnte ein LKW kommen und ihn niederführen. Aber wie erziehst du deinen Hund? Setzt dich mit ihm auf die Couch und sagst, so, Hündchen, ich erkläre dir jetzt, wie das Leben funktioniert. Nein, oder? Warum nicht? Weil der Hund einfach nicht von der gleichen Art ist wie du. Der versteht das nicht. Der hat nicht einfach die gleichen Möglichkeiten, die du hast. Deswegen musst du ein System finden, um deinen Hündchen beizubringen, wie es gut und gesund durchs Leben kommt. Also was wirst du tun? Hündchen, wenn du das machst, das ist gut, dann werde ich dich belohnen. Hündchen, wenn du das machst, das ist leider nicht so gut, deswegen muss ich dich leider bestrafen, damit du es lernst. Ganz einfach, oder? Wer hat sich verändert, als der Mensch gefallen ist? Gott oder der Mensch? Der Mensch hat sich verändert. Wir hatten nicht mehr das Herz Gottes. Wir konnten mit ihm nicht mehr im Garten spazieren gehen und er konnte sein Wort nicht mehr einfach in den Menschen hineinlegen. Man konnte nicht mehr diesen Austausch mit Gott haben. Er konnte die Dinge nicht mehr erklären. Also hat er ein neues System gebraucht, wie er den Menschen durch das Leben führt. Und das sehen wir im Alten Testament. Das sind die Gesetze. Wenn du das befolgst, dann wird es dir gut tun. Dann wird es gut für dein Leben sein und dann liegt mein Segen darauf. Wenn du diesen Weg gehst, wird es dir viel Leid bringen und es wird nicht gut für dich sein und deswegen liegt nicht mein Segen drauf, sondern es ist der Fluch drauf. Ganz einfach. Aber dann ist eine neue Ära angebrochen. Denn Gott liebt uns so sehr, dass er eigentlich wieder mit uns durch den Garten spazieren möchte. Dass er möchte, dass jeder einzelne von uns direkt zu ihm kommen kann, direkt Gemeinschaft mit ihm haben kann, direkt von ihm lernen kann und direkt von ihm geleitet werden kann, direkt seine Liebe empfangen kann. Das ist Gottes Herz. Er möchte mit seinen Kindern wieder gemeinsam durch den Garten gehen. Und aus diesem Grund hat er sich entschieden, dass er ein für alle Mal die Trennung zwischen Gott und Menschen aufheben wird. Dass er ein für alle Mal mit der Sünde abrechnen wird, die ihn von seiner Schöpfung getrennt hat. Und deswegen hat er sich entschieden, aus Liebe seinen Sohn zu schicken, der auf die Welt gekommen ist, 100% menschlich und trotzdem 100% Gott. Und der an unserer Stelle, weil er sündfrei geblieben ist, weil er nie getrennt war von Gott, weil dieser Glaube nie unterbrochen war. Die Bibel ist so klar, dass alles, was wir tun, alles, was wir nicht aus Glauben tun, Sünde ist. Aber er war immer im Glauben, er war immer mit Gott verbunden, er hat nie gesündigt, er war nie getrennt. Und deswegen, aus diesem Grund, konnte er für uns unsere Schuld auf sich nehmen. Unsere Schuld, die wir begangen haben, indem wir nicht geglaubt haben, indem wir getrennt wurden, indem wir in die Sünde hineingestiegen sind, konnte er unsere Schuld auf sich nehmen und für uns sterben. und somit ein für alle Mal mit der Sünde abrechnen. Und deswegen sagt das Wort, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir an ihn glauben, dass er unser Erlöser ist, dass er unser Retter ist, dass er unser Herr ist, dann sind wir mit Gott wieder verbunden. Warum? Weil der Heilige Geist in uns einzieht, und wenn Gott auf uns schaut, dann sieht er nicht mehr länger den Sünder, dann sieht er nicht mehr länger die Trennung, sondern was sieht er dann in uns? Dann sieht er Jesus Christus in uns. Und wir sind wieder verbunden. Wir haben ein neues Herz bekommen und wir haben vor allem wieder eine neue Natur bekommen. Das Wort sagt, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist vorbei. Das, was wir mal waren, ist vorbei, sondern wir sind wieder verbunden mit Gott. Er kann mit uns wieder im Garten spazieren gehen. Er muss nicht länger mit uns durch Strafe und durch Belohnung uns irgendwie lehren oder mit uns umgehen, sondern er kann wieder direkt mit uns im Garten spazieren gehen. Und wie das für uns, für all diejenigen, die Jesus Christus im Glauben angenommen haben, wie das ausschaut, haben wir schon gelesen, und ich möchte es noch einmal lesen und noch mal kurz darauf eingehen, bevor wir dann abschließen. Im 2. Korinther 3,18 heißt es, von uns allen wurde dieser Schleier weggenommen, von uns allen wurde dieser Filter der Sünde weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn, was ist die Herrlichkeit des Herrn? Die Herrlichkeit des Herrn ist Jesus Christus, dass wir ihn wie im Spiegel sehen können, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wisst ihr was? Es hat sich nichts verändert. Es hat sich nichts verändert. Von Adam bis Eva. Was haben wir gesagt? Lass uns das nochmal wiederholen. Wir haben gesagt, dass Adam und Eva durch den Glauben mit Gott verbunden waren. Und wir haben gesagt, dass der Glaube aus dem Wort kommt, oder? Und was hat der Teufel attackiert im Leben von Adam und Eva? Durch Zweifel das Wort. Wie macht das in unserem Leben? Genauso. Gott geht mit uns heutzutage nicht mehr Hand in Hand im Garten, oder? Aber er hat uns sein Wort gegeben und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das eine nicht ohne dem anderen geht. Es heißt da drin, es ist der Heilige Geist, der uns das Wort offenbart. Wir können es lesen und wir haben es da oben. Aber wenn wir es nicht in unserem Herzen tragen, was ein Werk des Heiligen Geistes ist, dann werden wir nicht darin verwurzelt sein. Dann wird es in uns nicht einzementiert sein. Wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wenn wir das Wort lesen. Wir müssen ihn fragen, offenbar mir das Wort, pflanze es in mir, bring es in mich hinein, lass es Wurzeln schlagen, damit es wirklich in uns einzementiert werden. Es heißt, dass der Buchstabe alleine tötet. Warum? Weil wir es nicht verstehen. Weil wir da oben viele Dinge nicht verstehen und wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und wenn es da nicht einzementiert ist in uns, wenn es nicht unsere Offenbarung wird, unser Wort wird, dann tötet es uns. Warum? Weil der Teufel kommt, um zu stehlen, um zu rauben und um zu töten, und er will es wegnehmen von uns. So wie Adam und Eva. Gott geht nicht mehr mit uns im Garten spazieren, aber er hat uns sein Wort gegeben und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, oder? Und der Teufel, was macht er? Er kommt zu dir und er wird das Wort, das du heute früh gelesen hast, angreifen. Genau darauf geht er und er wartet nur auf diese Einladung des Zweifels. Wisst ihr, ich traue mich behaupten, dass alles in unserem Leben, was nicht rund läuft, was nicht gut läuft, seine Wurzel im Zweifel hat. Der Teufel kann auch heute nicht kommen und uns einfach fesseln und irgendwo hinziehen. Er kann nicht einfach kommen und Dinge auf uns werfen. Er braucht eine Tür in unser Leben. Er braucht einen Eingang in unser Leben. Und das ist der Zweifel. Und du sagst, ja, aber es gibt doch auch andere. Unvergebenheit, Bitterkeit, all diese Dinge. Ja, die gibt's. Aber ich sage euch was, ich glaube, dass das Grundlegendste der Zweifel ist. Wenn wir Zweifel über die Liebe Gottes in unserem Leben haben, wenn wir Zweifel über die Güte Gottes in unserem Leben haben, wenn wir Zweifel darüber haben, dass er vielleicht wirklich gekommen und für uns gestorben ist, wenn wir Zweifel darüber haben, ich weiß nicht was, dann haben wir eine offene Tür in unserem Leben. Und das ist eine Einladung für den Teufel und er kommt da rein und dann seht er und stiehlt und raubt und wird Filter über die Wahrheiten legen, die wir im Wort lesen und so weiter. Zweifel ist diese Einladung, die wir immer tagtäglich aussprechen und die kann nur dadurch aufgehoben werden, dass wir wissen, was Gott zu uns spricht, dass es unser wird, dass es einzementiert wird und dass der Teufel nicht sagen kann, ja, hat denn Gott wirklich gesagt, dass du in seinen Striemen geheilt bist? Dir tut doch noch der Fuß weh, oder? Und jetzt haben wir gerade gebetet. Ja, hat denn Gott wirklich gesagt, wenn du sähst, wirst du auch ernten? Ich sehe einfach, dass du finanziell immer noch nicht so gut dastehst. Ja, hat denn Gott wirklich gesagt, dass du und dein Haus gerettet werden sollt? Ich sehe deine Kinder noch nicht beim Herrn. Ja, Gott hat gesagt. Das muss unsere Antwort sein. Ja, Gott hat gesagt. Ja, Gott hat gesagt und ich weiß es, weil das Wort ist meines und ich trage es in meinem Geist und ich trage es in mir und ich stehe drauf und ich bleib drauf stehen und du Teufel, du kannst gehen. Du hast keine Macht in meinem Leben, du hast kein Wort in meinem Leben, sondern das ist das Wort, das in meinem Leben regiert. Amen. Gott hat uns eine Gebrauchsanleitung gegeben für unser Leben. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie ihr Gebrauchsanleitungen oder Gebrauchsanweisungen lest. Ich hatte für 17 Jahre eine Waschmaschine. Die hatte ich damals gebraucht gekauft. Im letzten Jahr dieser Waschmaschine, die habe ich mittlerweile entfernt, bin ich dann plötzlich draufgekommen, dass die einen Trockner hat. Warum wohl? Weil ich habe nie die Gebrauchsanleitung gelesen. Ich habe halt ein bisschen mal dumm gedruckt, wie ich es bekommen habe, ein bisschen herumgeschraubt und mir gedacht, aha, okay, funktioniert, passt, super, da leuchten drei Lamperl, es tut sich was, mehr brauche ich nicht. Nach 17 Jahren habe ich mir dann gedacht, also ich frage mich wirklich, wozu dieses Rädchen da und diese Einstellung da ist. Dann habe ich mir eine Gebrauchsanleitung runtergeladen und habe gesehen, oh, die hat auch einen Trockner. Und ich glaube, so lese ich auch andere Gebrauchsanleitungen. Ich lese sie so weit, dass ich den Startknopf drücken kann, dass drei Lampen leuchten, dass zwei Funktionen funktionieren und das war's. Ich schöpfe nie das volle Potenzial meiner Gerätschaften aus. Und wisst ihr was? Genauso gehen wir mit dem Wort Gottes um. Wir sind gerettet, Halleluja, das weiß ich aus dem Wort Gottes. Mehr brauche ich nicht. Drei Lampen leuchten in meinem Leben, es funktioniert. Ich bin am Weg in den Himmel. Das andere werde ich schon irgendwie schaffen, oder? Ja, da tut es mir halt da jetzt gerade ein bisschen weh. Und ja, ich lese auch irgendwie immer wieder da drin, dass das geheilt werden kann. Ja, weiß nicht, jetzt Geld habe ich auch keins. Gut, funktioniert es auch nicht. Und ja, irgendwie so das Wort sagt immer, ich weiß jetzt auch gar nicht wirklich, wo das steht genau, aber so ungefähr, glaube ich, gibt es da irgendwo eine Verheißung für mich. Aber ich weiß jetzt nicht genau. Aber Hauptsache die drei Lampen leuchten und ich bin am Weg in den Himmel. Juhu. Das Wort Gottes. Huh? Er geht mit uns im Garten spazieren. Was heißt es da in dem Vers? Da habe ich leider. Ah, da ist er. sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel sehen. Wenn wir das Wort aufmachen, dann wird es für uns, ich setze mich da mal drauf, dann wird es für uns zu einem Spiegel. Und was sehen wir normalerweise im Spiegel? Wir sehen normalerweise uns selber im Spiegel. Aber in dem Wort steht, dass wir was im Spiegel sehen? Wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen Jesus Christus in diesem Spiegel. Und wisst ihr was? Jesus Christus lebt auch in uns. Jesus Christus lebt durch den Glauben in uns. Und du liest und du denkst da, oh, dieses Potenzial habe ich. Das kann ich. Das ist meine Verheißung. Darauf kann ich mich stellen. Ja, ich habe gesündigt, ich habe Buße getan. Okay, aber das ist, was ich eigentlich kann. Das ist eigentlich, wie ich funktioniere. Das ist eigentlich das scharfe Bild von mir, das Original von mir. Und du liest darin. Und je mehr wir darin lesen, je mehr es unser wird, desto mehr verwandeln wir uns darin. Eine Gebrauchsanleitung zeigt dir nicht, was du falsch machst, oder? Eine Gebrauchsanleitung sagt dir nicht, oi, na, da hast du den falschen Knopf gedrückt. Nein, eine Gebrauchsanleitung zeigt dir, wie es richtig geht. Eine Gebrauchsanleitung zeigt dir, wie es funktioniert. Und genau das ist dieser Spiegel. Er zeigt dir, wie du funktionierst. Er zeigt dir, welches Potenzial du ausschöpfen kannst. Aber wenn wir immer nur so holpert reinschauen und immer nur drei Knöpfe drücken, werden wir nicht das volle Potenzial in unserem Leben erreichen, dann können wir uns wundern und fragen, was meint er überhaupt mit dem überfließenden Leben, das er uns gegeben hat? Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es nicht, dass es passiert in meinem Leben. Ja, kein Wunder, wenn du auf deinen drei Knöpfen herumdrückst und dabei hast du da die volle Palette, das volle Potenzial. Im 2. Petrus 1, 3 bis 4 heißt es, und damit schließen wir jetzt, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Wisst ihr, was das heißt? Wir sind wieder das Original. Wir sind wieder das Original. Wir sind wieder das Original mit Identität, mit Autorität, mit Segen und mit Sinn im Leben. Das sind wir wieder. All diese Dinge haben wir wieder. Das gehört uns. Das ist, was Jesus uns geschenkt hat. Er hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. In seiner Liebe und in seiner Güte hat er uns das Wort und den Heiligen Geist gegeben. Oder damit wir wissen, was unser Potenzial ist. Damit wir wissen, wie wir eigentlich im Original funktionieren. Gestützt auf sie, gestützt auf dieses Wort, gestützt auf diese Zusagen, könnt ihr dem Verderben entfliehen? Können wir dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen? Wisst ihr was? Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Natur. Das Alte ist vergangen. Aber was haben wir gesagt? Das sind noch ein paar alte Denkweisen, das sind noch ein paar alte Verhaltensweisen, das sind noch ein paar alte Haltungen. Aber indem wir mit ihm im Garten spazieren gehen, indem wir Zeit in seinem Wort und mit seinem Heiligen Geist verbringen, bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur, weil wir uns mehr und mehr und mehr und mehr in unser Spiegelbild Jesus Christus verwandeln und mehr beginnen, in unserem vollen Potenzial zu gehen. Und wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, deswegen ist das der größte Schatz, den uns Gott gegeben hat. Das ist Jesus Christus, das ist Glaube, das ist überfließendes Leben. Es ist unmöglich, eine Beziehung mit Gott zu haben, ohne dem Wort Gottes, weil er geht mit uns nicht mehr leiblich im Garten spazieren, aber das ist, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben, das ist, wie wir uns einhängen bei ihm und mit ihm durch den Garten wandeln, und je mehr Zeit wir darin verbringen, je mehr Zeit wir dadurch mit dem Heiligen Geist verbringen, desto mehr und mehr werden wir verwandelt. Mose hat sich danach ausgestreckt nach dieser Herrlichkeit, aber er hatte eine Herrlichkeit auf seinem Gesicht, die vergangen ist. Wir können in dieser Herrlichkeit leben. Wir sind diese Herrlichkeit geworden, weil Jesus Christus in uns lebt. Das Wort Gottes ist das Kostbarste, was er uns gegeben hat. Das ist Jesus Christus, das ist sein Sohn, das ist der Heilige Geist. Und drum, wir brauchen es, wir brauchen es. Amen. Und vielleicht ist heute jemand da und du sagst, wow, ich glaube, ich bin draufgekommen, dass ich eigentlich immer noch in dieser alten Natur bin. Ich bin eigentlich gar nicht mit Gott verbunden. Ich habe diesen Glauben nicht und ich habe gar nicht die Möglichkeit, dass ich mit Gott im Garten spazieren gehe, weil Jesus Christus nicht in mir lebt. Dann sage ich dir, das ist nicht schwer und es braucht nicht viel. Wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der gekommen ist, um an unserer Stadt die Schuld auf sich zu nehmen und für unsere Sünde, für unsere Trennung von Gott zu sterben, damit wir wieder mit Gott verbunden sein können. Wenn du daran glaubst, und sagst, ja, ich möchte, dass er mein Erlöser ist. Er möchte, dass er mich erlöst von dieser alten Natur, von diesem Leben, getrennt zu sein von Gott. Ja, ich möchte, dass er mein Retter ist. Ja, ich möchte, dass er zu meinem Herrn wird. Das bedeutet, dass ich ihm nachfolge und dass mein Leben von jetzt an ihm gehört, weil ich nehme seine Natur an. Dann glaube. Und dann sprich es aus. Das kann zwischen dir und Gott sein. Dazu braucht es nicht irgendwo einen menschlichen Zeugen. Zwischen dir und Gott. Sprich es aus und nimm es an. Und du wirst mit ihm im Garten gehen. Und er wird dir nah sein und er wird dich führen durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Vater, Herr, ich danke dir. Herr, weil du bist damals im Garten gestanden und hast geschrien, dieser Schrei eines Vaters, wo bist du? Wo bist du, Adam? Wo bist du? Herr, ich bin dir so dankbar, dass wir nie von deiner Liebe getrennt wurden. Herr, ich bin dir so dankbar, dass deine Liebe von Anfang bis zum Ende da war, und ich bin dir so dankbar, dass du einen Weg gefunden hast. Ich bin dir so dankbar, dass du einen Weg der Wiederherstellung gefunden hast. Herr, und heute möchte ich Buße tun. Da, wo ich nicht erkannt habe, Herr, was du in dein Wort hineingelegt hast und wozu dein Wort überhaupt da ist. Herr, vergib mir, dass ich nicht erkannt habe, Herr, wie sehr du dich danach sehnst, mit mir im Garten zu gehen, Herr. Vergib mir, Vater, Herr, wo ich nicht erkannt habe, dass dein Wort genau das ist. Du, der sich sehnt nach Gemeinschaft. Herr, ich danke dir, dass das das Mittel unserer Gemeinschaft ist. Dein Wort und der Heilige Geist. Vater, ich lobe und ich preise dich dafür, Herr. Für dein Wort. Ich bin dir so dankbar dafür. Ich bin dir so dankbar dafür. Herr, und ich bete, dass wir dadurch eine neue Liebe bekommen. Für Gemeinschaft mit dir, Herr. für dein Wort und deinen Heiligen Geist. Herr, ich bete dafür, dass wir neu beginnen mit dir im Garten zu wandeln, im Garten zu gehen und du uns einfach zeigen kannst, was du uns zeigen möchtest. Herr, ich danke dir dafür, dass wir mehr und mehr in dein Angesicht verwandelt werden. Herr, dass wir mehr und mehr in dieses Potenzial hineinsteigen dürfen, Herr, das du in uns gelegt hast als deine Schöpfung. Ich preise und ich lobe dich dafür. Herr, ich danke, dass du Identität wiederhergestellt hast. Herr, ich danke dir dafür, dass wir einen sicheren Ort bei dir haben, wo wir angenommen sind. Vater, und ich, im Namen Jesu gehe ich da jetzt gegen jede Lüge an, die da ist vom Feind. Jeder Zweifel, dass wir angenommen sind. Im Namen Jesu, ja, Gott hat wirklich gesagt, dass wir seine Kinder sind. Ja, Gott hat wirklich seinen einzigen Sohn geschickt, Jesus Christus, damit alle, die an ihn glauben, Kinder Gottes werden. Wenn du heute an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes und dann hast du Identität, dann hast du einen Vater im Himmel, der dich bedingungslos liebt, der dich bedingungslos annimmt. Dann hast du einen sicheren Ort, wo du zu Hause bist und wo du so sein darfst, wie du geschaffen wurdest, wo du dich nicht verstecken musst, wo du dich nicht verstellen musst. Und alles andere, was in deine Gedanken kommt, das ist der Zweifel und das ist die Lüge und die Täuschung vom Teufel. Und du darfst sagen, ja, Gott hat wirklich gesagt, dass ich seine Tochter bin. Ja, Gott hat wirklich gesagt, dass ich sein Sohn bin. Herr, ich preise dich dafür.